Herr, wir danken dir für deinen wunderbaren Namen. Wir danken dir dafür, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir vor dich kommen dürfen, vor dich treten dürfen, Herr, und dass du es liebst, dass du zu uns kommst, dass du in uns lebst, dass du zu uns sprichst, dass du nicht tot bist. Herr, und wir ehren deinen Namen und wir bitten dich darum, dass du uns bewegst, Herr, dass wir deinen Namen verherrlichen, dass wir dich groß machen, dass du dich in uns groß machst, Herr. Und ich bete um deinen Segen, Herr, für diese Predigt, dass du uns ansprichst, dass du uns abholst, da wo wir sind, Herr, und dass du uns führst auf dem Weg, den du für uns bestimmt hast. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Ja, schön. Schön, schön. Ich freue mich. Ich durfte ja im ersten Gottesdienst schon predigen. Freue mich auch jetzt im zweiten Gottesdienst zu predigen. Wer mich nicht kennt, Felix Ronsdorf heiße ich. Ich bin 26, bin Student in Beröa, theologisches Seminar. Und ja, hatte die Ehre, hier Zwischenpraktikum zu machen und fühle mich deswegen doch sehr wohl bei euch. Und habe euch im zweiten Gottesdienst ein Thema mitgebracht, was mich ungefähr vor einem Jahr mal sehr beschäftigt hat und was ich jetzt wieder neu für mich überdenken durfte, in Anspruch nehmen durfte. Und zwar geht es um den anderen, der alles richtig gemacht hat. Das sagt euch jetzt nicht viel, das ist auch nicht so schlimm, da komme ich gleich noch drauf. Vielen von euch wird die Geschichte vom verlorenen Sohn ein Begriff sein. Die werden wahrscheinlich die meisten kennen. In dem Gleichnis kann ich mich sehr wiederfinden. Ich war auch lange ein verlorener Sohn, war lange unterwegs ohne Gott und war echt weit weg. Und irgendwann hat Gott mich gefunden und hat mich zurückgeholt. Und heute darf ich ihn wirklich wieder Vater nennen von Herzen. Und ja, wie soll ich sagen, als das stattgefunden hat, als ich ihn wieder zum Herrn über mein Leben erklärt habe, da ist etwas in mir explodiert. Also da hat Gott mich ergriffen, hat mein Herz ergriffen und ich konnte nicht mehr still sein. Ich habe nur noch von Gott geredet, ich habe mir 3 Predigten am Tag angehört, ich hab einfach Feuer gehabt. Ja, Gottes Geist hat gewirkt in mir und es war eine wunderschöne Zeit. Ich bin im Glauben gewachsen, ich habe gelernt, ich habe gelesen, getan. Und das war wirklich eine gute Zeit, eine prägende Zeit. Aber irgendwann wurde das Ganze alltäglich. Es war normal irgendwann, das Predigten hören. Man kannte das eine, man kannte das andere. Und es hat alles so ein bisschen nachgelassen. Es wurde alles normal. Manches ist stagniert, manches ist vielleicht eingeschlafen, immer mal wieder eingeschlafen. Manches wurde vielleicht sogar in Frage gestellt von mir. Und es entwickelte sich so eine Art von Routine. Eine, wie ich heute auf jeden Fall sagen würde, nicht ganz so gesunde Routine. Und zwar bin ich auch ein bisschen über meine geistliche Praxis hinweg, also meine stille Zeit, meine Bibellese oder was auch immer da ist, wurde ich relativ selbstgerecht teilweise schon. Ich habe mich verglichen mit anderen, wie lange machen die stille Zeit, wie lange mache ich stille Zeit und so weiter und so fort, um herauszufinden, lebe ich ein gesundes christliches Leben im Vergleich zu den anderen oder bin ich unter dem Durchschnitt? Bin ich über dem Durchschnitt, dann ist ja alles in Ordnung. Bin ich unter dem Durchschnitt, dann muss ich ja irgendwas ändern. So vielleicht meine Hintergedanken. Und wie komme ich jetzt zu dem Gleichnis? Also ich muss von Anfang an eigentlich erstmal sagen, eigentlich der Name, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, ist eigentlich falsch. Denn eigentlich geht es hier nicht nur um den verlorenen Sohn. Man könnte es auch so sagen, es geht um das Gleichnis der törichten Söhne, könnte man sagen. Oder man könnte sagen, das Gleichnis des liebenden Vaters. Das stimmt schon eher, weil wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn hören, dann geht es uns meistens darum, das Evangelium zu erklären. Gottes Liebe zu Menschen, die zurückkommen. Gottes Liebe zu Menschen, die Mist gebaut haben, die dreckig sind und die Gott liebend aufnimmt und ihnen vergibt. Aber das Gleichnis hört ja da nicht auf. Es geht ja noch um den älteren Bruder. Und dieser ältere Bruder, ja, wie soll man ihn beschreiben? Man könnte sagen, er hat vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren, um was es eigentlich geht. Durch die Normalität seines Lebens, durch die Normalität seiner Sohnschaft, die Privilegien, die er immer genießt, die für ihn vielleicht gar nichts Besonderes darstellen. Und wie soll ich sagen, in christlichen Kreisen ist es doch manchmal so, vor allem für Menschen, die in Kirchen aufgewachsen sind, die nichts anderes kennen, die sind sich meistens gar nicht so darüber im Klaren, was sie bekommen haben. Dadurch, dass sie in einer Kirche mit Gott groß werden dürfen. Das ist ein enormes Privileg, aber das wird meistens nicht als solches geschätzt. Ich habe es früher auf jeden Fall eher als einengend betrachtet, weil ich nicht verstanden habe, um was es geht. Jesus spricht mal davon, dass zwei Menschen einem reichen Mann was schulden. Der eine 50, der andere 500. Der Mann erlässt die Schulden. Wer ist glücklicher? Der mit den 500 natürlich. Und so kommt es mir auch manchmal in der Gemeinde vor. Wenn man nicht weiß, was man bekommen hat, dann schätzt man es vielleicht gar nicht so. Und so geht es hier dem älteren Bruder. Und meine Frage ist jetzt, wenn wir uns dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn anschauen, ein Mensch, er trennt sich von seinem Vater auf eine eigentlich sehr unverschämte Art und Weise, sehr unverschämt. Also für die damaligen Verhältnisse war das ein absolutes No-Go. Er geht weg mit seinem Erbe, was er einfordert, obwohl er es noch gar nicht verdient, und haut das ganze Geld voll auf den Kopf. Also er gibt es für die sinnlosesten und sündigsten Dinge aus. Und irgendwann ist es leer, irgendwann zwingen ihn die äußeren Umstände dazu, einen richtig ekelhaften Job anzunehmen, man muss die Schweine füttern und dann kommt er auf den Trichter, okay, vielleicht ging es mir früher doch besser. Und dann geht er zurück und sein Vater nimmt ihn entgegen jeder kulturellen Regel wieder auf. Was interessant ist, er spricht sogar davon, dass er ihm den Ring wiedergegeben hat, was ein Zeichen der Sohnschaft ist. Also er nimmt denjenigen, der sich dagegen entschieden hat, eigentlich sein Sohn zu sein, nimmt er wieder als Sohn auf. So, und da fängt jetzt unser Thema an. Der Sohn wird wieder aufgenommen und sie feiern eine Riesenparty. Und wenn man vergleicht, welchen Wert diese Party hatte, anhand der Fakten in dem Gleichnis, dann gleicht diese Party ungefähr einer Geburtstagsparty, so vom Aufwand her. Also da wird das Mastkalb geschlachtet, weil der Sohn wieder da ist. Also der Vater lässt richtig was springen. So, und jetzt ist da dieser ältere Sohn. Und dieser ältere Sohn, ich erkenne mich in diesem älteren Sohn oft wieder, zu oft. Und meine Frage an dich ist, wenn du der verlorene Sohn bist oder warst, wie ist deine Geschichte weitergegangen nach der Party? Wie haben sich die Dinge bei dir entwickelt? Wie stehst du zu deinem Vater? Bist du damit zufrieden, wie du zu deinem Vater stehst? Und würdest du sagen, dass die Dinge gut laufen? Oder siehst du auch Probleme oder Defizite oder eine Distanz zwischen dir und deinem Vater oder vielleicht dir und deinen Brüdern oder Schwestern? Ich möchte an der Stelle gerne noch beten. Jesus, ich danke dir für dieses Gleichnis, wo so viel Wahrheit drin steckt und wo wir uns so gut wiederfinden können. Und ich bete darum, dass du heute die Beziehung eines jeden Einzelnen hier zu dir reparierst, dass du sie erfrischt, dass du sie auf Vordermann bringst und ja, dass du sie erneuerst, Herr. Darum bete ich. Und ich bitte darum, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, für das, was du uns sagen möchtest. Und dass wir erfreut, erfrischt und gestärkt diesen Raum verlassen, Herr. Amen. Ich lese drei Verse vor aus dem Gleichnis, und zwar aus dem Ende vom Gleichnis. Die Party ist in vollem Gange und der ältere Sohn kommt vom Feld zurück und bleibt in einer gewissen Entfernung vom Haus stehen. Und dann lesen wir Folgendes. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir nun schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass ich es total interessant finde, dass der Vater das Fest verlässt, um dem älteren Sohn entgegenzugehen. Der Vater lässt alles stehen und liegen, und so wie er, nicht genauso, aber so wie er dem Jüngeren entgegenkam, kommt er auch dem Älteren entgegen. Er ist ihm nicht egal. Und es gibt ein paar Punkte, die mir an dem älteren Bruder aufgefallen sind, die ich auch bei mir häufiger mal entdecke und die unsere oder meine Beziehung und auch deine Beziehung zu Gott schmälern können, weich machen können, verdursten lassen können. Das Erste, was mir aufgefallen ist, er vergleicht seine Leistung. Er vergleicht seine Leistung. Denn er ist ja davon überzeugt, dass er selbst alles eigentlich richtig gemacht hat. Also nicht eigentlich, er ist definitiv davon überzeugt, dass er die Dinge richtig gemacht hat. Und er kommt zum Vater und sagt: So viele Jahre diene ich dir nun. Und am Ende sagt er: Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Er vergleicht sich also, er setzt seine Leistung, nennen wir es jetzt mal, in Vergleich mit dem jüngeren Bruder, der ja auf ganzer Linie versagt hat, muss man sagen. Und das macht ihn unglücklich. Das findet er nicht so toll. Durch diesen Vergleich bildet er sich ein, dass ihm irgendetwas zusteht, dass er sich irgendetwas verdient hätte durch sein Verhalten. Warum glaubt er das? Nicht, weil sein Vater ihm was versprochen hat, sondern einfach nur, weil er sich mit seinem kleinen Bruder vergleicht. Nur deswegen denkt er, er hätte was verdient. Er ist relativ selbstgerecht in diesem Beispiel, und da fühle ich mich sehr ertappt. Sehr ertappt. Vor allem als Bibelschüler läuft man ganz, ganz schnell Gefahr, die Dinge zu vereinfachen und zu durchschauen, nenne ich es jetzt mal. Und man macht sich alles so einfach. Und man redet sich so schnell in ein gutes Licht. Und man biegt sich die Dinge so zurecht, wie man sie gerne haben möchte, damit man am Ende gut dasteht. Wozu führt das? Es führt dazu, dass man von sich selbst zu überzeugt ist. Er ist neidisch. Und er sieht seinen kleinen Bruder, er steht ihm mit Missgunst gegenüber. Er gönnt ihm das nicht. Er sieht das nicht ein. Warum kriegt er das? Was soll das? Und so geht es mir auch. Letztens steht bei uns im Gottesdienst einer vorne und erzählt davon, dass er einfach von seiner Gemeinde einen Führerschein gezahlt bekommt. Einfach so. Und dann denkt man, und dann kommt man sofort in so ein Denken rein, nicht jetzt unbedingt, das ist unfair, sondern man fängt so an zu denken: Was macht er eigentlich so? Es gibt ja so Leute, von denen glaubt man, die sind so richtig, die sind richtig am Rödeln, die tun so viel, die haben es dann auch verdient, ne? Denen gönnt man das dann. Aber dann gibt es Leute, die bekommen etwas und denen gönnt man das nicht, weil sie das in unseren Augen nicht verdient haben. Und das tut er hier auch. Er bekommt das Mastkalb, und was bekomme ich? Ich bekomme nicht mal einen Bock von dir, dass ich nur einmal feiern kann. Wenn man das zu Ende denkt, wenn man jemandem mit Missgunst gegenübersteht, dann irgendwann neidisch wird. Und irgendwann ist die Unzufriedenheit so groß, dass das Ganze zu einem Hass wird. Man hasst jemanden dafür. Das ist eine Einbahnstraße. Und es wird immer stärker. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Ich finde das interessant, wenn man sich das Kreuz so anschaut und dann zu Gott geht und sagt, ich bekomme nicht, was ich verdiene. Es ist schon gewagt, sage ich jetzt mal. Denn Jesus hätte alles verdient gehabt und was er am Ende bekommen hat, ist das. Nicht wahr? Und jetzt frage ich dich mal, vor allem in Bezug auf diese Situation mit den Brüdern. Wenn Gott jemandem vergibt und Gott vergibt jedem, kannst du dann auch vergeben? Gottes vergebende Haltung, ist das auch deine vergebende Haltung? Weil eigentlich, also ich durfte jetzt ein Jahr lang in Ulm in der Jugendarbeit mitarbeiten. Und es gibt in der Jugend ja immer so Kandidaten, zu denen ich wahrscheinlich früher auch gehört habe, die lernen es einfach nicht. Die kapieren es nicht. Die machen denselben Fehler immer wieder. Immer wieder. Und sie kommen jedes Mal und sagen, es tut mir so leid. Oh, ich weiß doch. Aber ab jetzt mache ich es anders. Also ab heute wird alles anders. Und dann kommen sie 2 Wochen später wieder. Und du denkst dir, hey, irgendwann ist Schluss mit lustig. Du musst es auch irgendwann mal verstehen. Der ältere Sohn, der sieht das genau so. Wie kannst du nur? Wie kannst du ihm vergeben? Er hätte mehr Mist nicht bauen können. Ich verstehe alles, was du machst, Vater, aber das verstehe ich nicht. Ich habe auch manchmal so eine Haltung. Und ich habe manchmal echt wenig Verständnis für die Sünden meiner Brüder und Schwestern. Und zu dem Zeitpunkt habe ich über meine noch gar nicht nachgedacht. Akzeptiere Gottes vergebende Haltung im Leben von anderen Menschen. Und ein Punkt, der mir auch wichtig geworden ist, er scheint nicht verstanden zu haben, was es heißt, Sohn zu sein. Weil der Typ, der hat sich zu einem Arbeitnehmer entwickelt. Das hatte relativ wenig mit Sohnschaft zu tun. Er benutzt hier ein Wort in diesem ersten Satz. So viele Jahre diene ich dir nun schon. Und das Wort im Griechischen, dieses Wort dienen, das kann man mit vielerlei Bedeutungen füllen. In diesem Fall ist es mit einem sklavischen Dienen gefüllt. Dieser Sohn stellt sich als Sklave dar. So viele Jahre bin ich jetzt schon dein Sklave. Aber du hast mich dafür nie geehrt. Du hast mir nichts gegeben dafür. Das ist das, was so durchschimmert. Jetzt ist für mich die Frage, was heißt es denn, Sohn zu sein oder Tochter zu sein? Was heißt das denn? Ich glaube, es heißt, es gibt viele Dinge, die das bedeutet. Aber eine Sache ist, die Großzügigkeit meines Vaters zu verstehen und sie wahrzunehmen. Der Vater geht ja später noch darauf ein, komme ich gleich auch noch dazu. Aber das liebende Herz seines Vaters zu kennen, darum zu wissen, wie steht denn mein Vater zu mir? Anscheinend wusste er das nicht. Er hat nichts genommen vom Vater. Es gibt noch weitere Züge, die ich mir vorstellen kann, die jetzt nicht in dem Gleichnis aufgeführt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass der ältere Sohn, ja, irgendwie unter starkem Leistungsdruck lebt. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht um die Vergebung seines Vaters weiß. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in einer großen Angst vor Fehlern lebt, weil er sich irgendwann so eine Selbstgerechtigkeit antrainiert hat und sich denken muss, diesen Level muss ich jetzt halten. Wenn ich da drüber bin, dann ist alles gut, dann habe ich meinen Soll erfüllt, weil ich bin ja Arbeitnehmer und kein Sohn. Ich glaube, dass wir alle dazu neigen, auf die Dauer so zu werden, wie dieser ältere Bruder. Und das bedeutet, dass wir hierher kommen, im Hauskreis sind, im Lobpreis mitarbeiten, was auch immer hier machen. Und wir tun das alles und sind dabei beim Vater. Wir leben beim Vater. Aber wir leben nicht mit dem Vater. Ich habe 4 Monate lang, bevor ich nach Berühr ging, habe ich mir mit jemandem das Zimmer geteilt. Und wir sind 5 Jahre auseinander. Es war jetzt also nicht so, hat nicht sofort gefunkt, sage ich mal. Aber mir ist irgendwann klar geworden, das ist der war auch in der Gemeinde und war mit in der Jugend aktiv und war ein richtig netter Kerl. Aber irgendwie hat es nicht gefunkt. Wir haben einfach aneinander vorbeigelebt. Ja, kannst du abends das Licht dann um die und die Uhrzeit ausmachen? So, das waren so die Gespräche, wenn man sich zufällig mal getroffen hat. Wir haben beieinander gewohnt, aber wir haben nicht miteinander gewohnt. Wir hatten kein Miteinander. Ich glaube, das ist das, was Gott sich wünscht. Jesus redet hier mit einerseits mit den Zöllnern, also mit den Mafiosis der damaligen Zeit und andererseits mit den Pharisäern, mit den Durchgeheiligten der damaligen Zeit. Und er wünschte sich, dass sich beide in dem Gleichnis wiederfinden. Der verlorene Sohn, der steht klar für den Zöllner, für den Verlorenen. Der ältere Sohn, der steht dafür. Das ist der, der alles richtig gemacht hat, anscheinend. Anscheinend hat er alles richtig gemacht. Und die Frage ist es eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass Jesus dir heute sagen möchte, dass deine Beziehung zu Gott weit über das hinausgehen darf, was ein Arbeitnehmer hat. Weit über das hinausgehen darf, was ein Sklave hat. Was ich total interessant finde, im Angesicht der Tatsache, dass der Sohn hier dieses Dienen als Sklave benutzt, sagt Paulus später in einem seiner Briefe, ich, Paulus, Apostel Jesu Christi und Sklave Gottes. Es ist eine Medaille mit 2 Seiten. Auf der einen Seite, da ist die Sohnschaft, die Kindschaft, das Zugehören, die Liebe des Vaters. Und auf der anderen Seite ist das, was Paulus beschreibt, es ist das, dass wir Gott gehören. Wir gehören Gott. Das nur nebenbei. Ich habe 3 zusammenhängende Punkte, die uns zeigen können, was der Vater sich eigentlich wünscht vom älteren Sohn. Und der erste Punkt ist der, und es betont ein wenig auch das, was Paulus gesagt hat. Es ist ein... Es hat nichts mit dem Gleichnis zu tun. Es ist ein Text aus der Offenbarung. Offenbarung 3, 1, Vers, 1 bis 3. Und hier macht Jesus uns einiges klar darüber, was er davon hält, wenn jemand so ist wie der große Bruder. Und ihr könnt einfach mal zuhören, ich lese das vor. Er schreibt hier an eine Gemeinde, an eine ganz bestimmte Ortsgemeinde. Und er schreibt Folgendes. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinen Worten und kehre um. Er sagt dann zu einer anderen Gemeinde auch noch, kehre um zu deiner ersten Liebe. Das Wort erste Liebe, das haben die meisten schon mal gehört. Da dreht sich viel rum. Die erste Liebe, das ist genau das, wovon ich bei mir vorher gesprochen habe. Ich war so voller Feuer. Ich war so voller Leidenschaft für Jesus. Und ich war mir so klar darüber, er hat mir vergeben. Ich lebe aus seiner Gnade heraus, nicht aus meiner Perfektion heraus. Jesus macht hier klar, dass er mit Christen, die mit sich selbst zufrieden sind, die für sich selbst beschlossen haben, das reicht. Die keinen Hunger mehr haben nach Heiligung, nach seinem Geist, nach seinem Wirken, nach dem Wachsen seines Reiches auf dieser Welt, die irgendwo religiös geworden sind und dadurch auch geistlich stehen geblieben sind und dass sie sogar eine Anspruchshaltung entwickelt haben, darauf, das steht mir ja zu. Ja, das steht mir alles zu, weil ich mache ja so viel. Ich mache so viele geistliche Übungen, deswegen steht mir das zu. Mir gesteht Gottes Segen zu. Diese Leute, sagt Jesus hier, sie sind in seinen Augen tot. Wie tot sind sie? Wie tot? Und ich glaube nicht, dass Jesus diese Gemeinde hier letzten Endes verwirft. Das glaube ich nicht. Nur diese Gemeinde hätte deutlich mehr aus sich machen können, in seiner Kraft. Ich glaube, wir sollten hier verstehen, und das macht uns auch der ältere Bruder klar, dass Gott einen Plan hat, und dieser Plan beinhaltet eine Aufgabe, einen Dienst. Wir haben im ersten Gottesdienst darüber gesprochen, was es bedeutet, Zeuge zu sein. Ich glaube, wir sollen Zeugen sein. Das ist unser Auftrag. Aber wir sollen auch Sohn und Tochter sein. Der zweite Punkt ist die Reaktion des Vaters auf den älteren Bruder. Und die ist unvergleichlich humorvoll. Denn der Bruder steht da und ist richtig stinkig. Er ist richtig stinkig. Der kann das nicht verstehen. Und Gott kommt raus, der Vater kommt raus und der stellt ja Gott dar. Wie reagiert er jetzt? In Lukas 15, 31 lesen wir, er sagt, ganz ruhig, Kind, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Anscheinend hat der Vater das eigentlich klar gemacht. Eigentlich hätte der Sohn das alles wissen können, aber anscheinend hat er es vergessen gehabt. Der ältere Sohn ist dem Vater genauso wichtig wie der jüngere Sohn. Und in der damaligen Zeit bedeutete der älteste Sohn deutlich mehr als der jüngere Sohn. Es ist sogar so, dass dem Jüngeren wahrscheinlich nur ein Drittel als Erbe zustand und dem Älteren zwei Drittel. Und er teilt mit diesem Sohn alles, was er besitzt. Das sagt er sogar. Er ist großzügig. Er ist großzügig. Aber der Ältere wusste nicht darum. Du bist mein Kind, sagt er zu ihm. Du bist mein Sohn. Du bist nicht mein Arbeiter. Du bist nicht mein Tagelöhner. Du bist mein Sohn. Und jetzt ist die Frage, wenn ich mich hier angesprochen fühle, wie bekomme ich die Kurve? Wie bewege ich mich davon weg, diesen Anspruch zu haben, alles richtig gemacht zu haben, aus sich selbst heraus und vor Gott bestehen zu wollen, aus sich selbst heraus? Wie bewegen wir uns da weg? Es gibt eine gute Antwort, die Jesus gibt, und die gibt er uns drei Kapitel später. Und da sagt er, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Und ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Sich neu darüber bewusst werden, Gott ist nicht dein Arbeitgeber. Gott ist dein Vater. Gott hat deutlich mehr für dich als Arbeit. Und dieses Zeugnis, mit dem wir beauftragt sind, das zu geben, fällt dir so viel leichter, wenn du dir über die Liebe Gottes bewusst bist, wenn dir die Vergebung Gottes bewusst ist, wenn du nicht auf dich selbst vertrauen musst. Natürlich sollen wir danach streben, heilig zu sein, überhaupt keine Frage, aber in der Kraft Gottes und nicht in deiner eigenen Kraft. Natürlich musst du dich entscheiden. Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen, haben wir heute schon gehört. Gott wünscht sich ein Kind. Ein Kind. Ein Kind, das ganz einfach seine Liebe annimmt. Sich freut darüber. und das mitnimmt. Ich habe mich erinnert gefühlt an meinen Jugendpastor in Ulm, Samuel Schneider. Er hat so einen kleinen Sohn, so einen kleinen Stöpsel. Und der ist sich der Liebe seines Vaters mehr als bewusst. So viel, wie der den anschreit, das ist eigentlich, es ist ein Vorbild irgendwo. Also nicht, dass wir Gott anschreien sollen, aber er weiß das einfach. Und jetzt geht es so weit, dass dieser kleine Kerl irgendwann mal den Laptop vom Sami zufällig berührt hat bei einem seiner Versuche, auf den Tisch zu klettern. Und dieser Laptop ist runtergefallen. Und dieser Laptop kostet ja eine Menge Geld und der Laptop war kaputt. So, was macht der Kleine jetzt? Der Kleine ist nicht weggelaufen, aus Angst, dass sein Vater ihn nicht mehr annimmt. Der Kleine ist nicht verzweifelt. Natürlich hat er sich sofort, ich meine, mit seinen 2 Jahren versteht er natürlich noch nicht so viel, was das jetzt bedeutet. Aber ihm war klar, okay, ich habe was kaputt gemacht. Aber er hätte jetzt, wäre nie auf die Idee gekommen, dass er irgendwie jetzt mit seinen 2 Jahren anfangen muss, ein halbes Jahr lang Küchendienst zu machen, damit das alles wieder gut wird. Und so, das ist ja manchmal bei uns unser Denken. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht, jetzt müssen wir das umso besser, müssen wir das nochmal umso noch mehr, müssen wir davon viel mehr machen. Das ist nicht das, was Gott will. Gott wünscht sich, dass du wie ein 2-jähriges Kind bist. Das wünscht er sich. Und das ist auch ein Glaube, den er belohnt, glaube ich. Nicht stolz sein auf unsere Tugend, auf unsere Werke und auf alles, was wir aus uns heraus können, sondern einfach sich freuen an Einfachheit und an dem Geborgensein beim Vater. Lass doch dein Herz heute wieder weich werden vor deinem Vater. Und lass es weich werden im Angesicht dessen, was dein Vater dir alles schenkt. An der Vollmacht, an der Heilung und der Kraft, die der Vater schenkt. Und an der Rettung. Und es ist gut, dass wir so etwas erlebt haben wie Pfingsten, weil Gott seinen Geist benutzt, um diese ganzen Tatsachen über sein Wesen in unser Herz zu schreiben. Dass wir es nicht vergessen, weil wir vergessen es häufig. Und ich möchte dich auffordern, nimm das an wie ein Kind. Sag einfach ja. Sag nicht ja, habe ich ja auch, ich habe ja auch schon das und das und das gemacht. Nee, einfach ja sagen. Du hast nichts verdient. Du hast gar nichts verdient. Und er gibt dir trotzdem alles. Das ist so unmenschlich, aber so wahr, so einzigartig. Begib dich wieder zurück in eine kindliche Abhängigkeit. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Und ich möchte zum Schluss noch beten und ja, uns segnen dahingehend, dass wir das verstehen, dass Gott uns hilft, das zu verstehen. Vater, deine Liebe ist sowas unendlich Großes. Und sie geht so weit, viel weiter, als ein Mensch gehen kann. Viel weiter, als wir fassen können. Ja, und so oft denken wir, dass du wärst wie wir, dass für dich irgendwann Schluss ist, dass du irgendwann einen Schlussstrich ziehst und, ja, und einfach jemanden verwirfst, weil er es irgendwie nicht gepackt hat. Doch du bist es, der so viele Chancen gibt. Du bist der Gott der zweiten Chance. Und dafür danke ich dir. Und ich bete darum, dass du uns hilfst zu verstehen, dass wir nichts aus uns selbst heraus können, sondern alles in dir haben. Dass unsere Schwachheit ja, dich groß macht, weil du darin stark wirst. Herr, ich bete darum, dass wir verstehen, dass wir wie Kinder zu dir kommen dürfen, Herr. Dass deine Liebe so groß ist, Herr. Halleluja. Und ich preise dich, darum, dass du uns das immer wieder in Erinnerung rufst, dass dein Geist es uns immer wieder klar macht. Und Herr, ich bete, dass da, wo wir Gefahr laufen, selbstgerecht zu werden, da, wo wir Gefahr laufen, vom Sohn oder von der Tochter zum Arbeitnehmer zu werden, dass du uns davor bewahrst, Herr. Dass du unsere Gedanken davor bewahrst, selbstgerecht zu werden und rechtfertigend zu sein, Herr. Wir wollen uns in dir finden. Wir wollen uns in deiner Liebe finden, Herr. Und so in diese Woche gehen, Herr, mit einer Leichtigkeit im Herzen. Mit dem Wissen darüber, dass uns vergeben ist, dass du gnädig bist und dass du uns liebst. Und ich bete darum, dass du uns segnest dahin. Amen.